Christus im Herzen mir wohnt. Lass uns Platz nehmen. Ich freue mich über diesen Tag. Es ist ein guter Tag. Seit Jesus im Herzen mir wohnt, habe ich Frieden und Freude. Ich bin versetzt an himmlische Orte. Ich bin nicht mehr auf dieser Welt. Seit Jesus im Herzen mir wohnt, bin ich im Himmel. Denn unser Wandel ist im Himmel, steht in meiner Bibel. Ich muss hier leben, ich muss hier noch meine Aufgaben erledigen, ich muss einiges tun, aber ich bin befördert. Halleluja. Und das ist mein Thema. Lass dich von Gott befördern. Gott will dich nach oben bringen. Gott will dich weiterbringen. Gott macht aus unserem Leben mehr, als nur, dass wir arme Würmlein sind. Also jemand hat mir ja neulich gesagt, ich bin so ein armes Würmlein. Von wegen, dass du ein armes Würmlein bist. Wir sind Königskinder, Halleluja. Und keine Würmer und keine Käferchen und keine Spatzen. Ja, Gott hat uns erwählt und wir sind besser als die Spatzen und die Lilien im Tale. Halleluja. Gott macht aus unserem Leben mehr. Das ist mein Thema. Ich lebe nicht nur für diese Welt, für den Alltag, für das Normale. Ich lebe für das Abnormale, für das Unnormale. Ich lebe ein anderes Leben, seitdem ich Jesus im Herzen habe. Seit Jesus im Herzen mir wohnt. Ja, da habe ich ein anderes Gefühl, ein anderes Empfinden, ja, ein anderes Denken. Ich fühle mich anders. Gott hat uns bestimmt zu einem ewigen Leben. Lob und Dank. Darüber spreche ich hier. Du und ich, wir sind zu was Höherem bestimmt, als nur Menschen zu sein. Verstehst du, Mann oder Frau, was auch immer, verstehst du? Wir sind mehr als Königskinder, wir sind mehr als Priester, wir sind auserwählte Gottes, Lob und Dank. Du und ich, wir haben eine ganz große Bestimmung. Und wir sollten heute durch die Botschaft Gottes, die Gott auf mein Herz gelegt hat, unsere Bestimmung, unsere Erwählung entdecken. Epheser Kapitel 1, Vers 3 bis 7. Ich will jetzt nicht alles lesen, sondern nur die Stichworte, die mir groß geworden sind. Wir sind von Gott bestimmt, wir sind von Gott ausgewählt, wir sind von Gott adoptiert, wir sind von Gott angenommen, wir sind von Gott angenommen. Stell dir mal vor, du bist von Gott angenommen. Das ist etwas Gewaltiges. Wir sind von Gott bestimmt für eine große göttliche Berufung. Und was Gott bestimmt, das stimmt. Lasst uns das sagen. Wenn er was sagt, dann ist es wahr. Dein Leben hat eine göttliche Bestimmung. Du bist zu was Besonderem bestimmt. Nicht nur als Hausfrau und nicht nur als Beamte oder nicht nur irgendwo, dass du deine Arbeit verrichtest. Nein, du bist für was Großes bestimmt. Einfach diese Welt mal zurücklassen eines Tages und wir sind in der Ewigkeit bei Gott auf dem Thron oder wir werden mit Christus regieren. Du bist bestimmt nicht nur um zu leiden und zu siechen und dich zu quälen und dahin zu vegetieren. Nein, du bist bestimmt, um ein glückliches Leben zu leben und zwar jetzt schon als Königskind. Die meisten Leute haben nicht kapiert, für was sie da sind. Sie denken, ich bin nur Christ. Was ist schon ein Christ? Gar nichts. Was ist ein Moslem? Was ist ein Buddhist? Was ist ein Hindu? Was ist ein Kommunist? Was ist er da? Nur ein Mensch. Aber wir sind erwählt von Gott, was ganz Besonderes zu sein. Kinder des lebendigen Gottes. Halleluja. Wir sind erwählt. Und zwar vor Grundlegung der Welt, bevor uns irgendjemand verdammen konnte, bevor uns jemand quälen konnte, bevor uns jemand zurückweisen konnte, hat er mich gewollt und mich bei meinem Namen gerufen. Ich heiße nicht Johannes Matthäus. Glaub mir, wenn du in der Ewigkeit den Johannes Matthäus suchst, du wirst ihn nicht finden, den wirst du gar nicht geben. Ich bin eine neue Schöpfung, Halleluja, eine neue Kreatur. Und Gott hat mir einen besonderen Namen gegeben, der über alle anderen Namen ist. Verstehst du, so wie Jesus einen besonderen Namen bekommen hat von seinem Vater, so bekommst du einen besonderen Namen. Glaub mir das. Du wirst nicht der Hans Wurst sein. Du wirst was Besonderes sein in der Gegenwart Gottes. So, wir sind nicht für die Hölle bestimmt. Wir sind nicht um Leiden zu bestimmt. Wir sind für den Himmel bestimmt. Und auch nicht zum Sterben. Ich bin nicht zum Sterben bestimmt. Das ist nur der Übergang. Ich wechsle nur meine Klamotten hier. Verstehst du, und dann lebe ich in anderen Regionen. Du bist für den Himmel bestimmt, für den Thron Gottes. Du bist für ein Leben in Herrlichkeit bestimmt. Glaub an deine Bestimmung. Verstehst du nicht nur, ach, wir sind arme, elende Sünder. Wir waren das einmal. Ich war mal ein Sünder. Ich war ein Ganove. Ich war mal ein Lump. Ich war ein Verlorener. Aber ich bin erwählt worden von Gott. Gott hat seine Hand auf mein Leben gelegt und jetzt bin ich ein Heiliger. Stell mal vor, ein Heiliger. Muss man sogar noch heilig gesprochen werden? Nein, ich muss nicht mehr heilig gesprochen werden. Ich bin durch Jesus Christus zu einem Heiligen gemacht. Er ist meine Heiligung, er ist meine Gerechtigkeit, er ist mein Schmuck, er ist mein Hochzeitskleid. Er hat mein Leben groß gemacht. Du bist für die Herrlichkeit bestimmt. Die Erde ist nur die Schule, die wir hier durchlaufen, so wie die Grundschule, verstehst du? So ist das Leben hier auf dieser Welt. Das Leben ist voller Prüfungen und wir werden geprüft, ob wir unser Alphabet kennen, das Einmaleins kennen. Wir werden geprüft, ob wir das alles kennen. Und dann müssen wir ja getestet werden. Und wir werden so getestet und so geprüft auf Herz und Nieren. Wir werden hier geprüft in dieser Welt, wo Gott uns einmal verwenden kann. Also ich werde getestet, hier auf dieser Erde, ob ich drüben Straßenfeger werde oder ja, was ich dort drüben werde, oder Minister oder Innenaußenminister, welcher Minister auch immer. Wir sind hier Diener. Minister ist im Englischen Diener. Wir sind hier Diener. Wir sind Diener Gottes und das stellt sich heraus, was wir mal sein werden. Wir wissen noch nicht, was wir sein werden, aber wir werden ihm gleich sein. Überleg einmal, was das alles ist. Wir werden geprüft, wo Gott uns einmal einsetzen kann, was für ein Amt wir bekommen in der Ewigkeit. Wir leben für die Ewigkeit, wir leben nicht für diesseits. Leute, hört auf, für diesseits zu leben. Das ist der größte Quatsch, was du machst. Ich lebe nur für diese Welt, für den Alltag, ja. Nein, mein Leben geht hier nur vorbei. Ich werde getestet, wozu ich fähig bin, wo Gott mich gebrauchen kann. Und Gott fängt mich in Kleinen zu gebrauchen. So, nachdem ich meine Prüfungen bestanden habe, diese Lebensproben, ja, mich bewährt habe und so weiter, werde ich belohnt und dann werde ich befördert. Und das ist mein Thema heute. Du wirst von Gott befördert in den kleinen Dingen. Wir sind hier im kleinen Dingen beauftragt, das und das zu tun. Das ist eigentlich eine Lappalie, eigentlich Käse für mich. Verstehst du, was ich hier mache? Ist nur Käse. Wenn ich predige, ist nur Käse. Verstehst du? Entschuldigung, wenn ich das so denke. Das ist nur, ich mache das nur, weil ich machen muss, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Vielleicht, weil ich auch nichts anderes gelernt habe und nichts anderes kann. Ich kann was anderes. Verstehst du? Aber ich, das ist meine Aufgabe. Aber ich werde belohnt für das, was ich war. Und zwar, ob ich treu war. Die meisten Leute, die haben ein bisschen Schnupfen, da kommen sie gleich nicht in die Versammlung. Verstehst du, ich gehe in die Versammlung, auch wenn ich Schnupfen habe und Krebs habe und Tumor habe und so weiter. Und ich diene trotzdem dem Herrn. Ich schaue nicht auf die Krankheit, das geht vorbei. Und ich habe eines gelernt, wenn du Gott dienst, trotz deiner Schnupfen, deinem Tumor, deiner Krankheit, Gott wird dich anrühren und heilen. Die meisten Leute, die ziehen sich zurück, oh, ich bin krank. Nein, liebe Schwester, du hast Geburtstag heute, Gott segne dich. Schleif dich nicht so rein. So, Gott segne dich. Nur, weißt du, wir sind was Besonderes vor Gott. Wir sind erwählt von Gott als Könige und Priester. Halleluja. Und wir sollen Gott dienen mit Gaben und ohne Gaben, mit Sieg und ohne Sieg. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart habe ich den alten Bruder, der das Kreuz hier gemacht hat, dem das Kreuz gehört hat, ein alter Pastor, Otto Sonder, da kommt jemand zu ihm, also wir waren in einer kleinen Gruppe, kleine Gemeinde, dann sagt der Bruder Otto, ich kann heute nicht predigen, habe heute keinen Sieg. Ich werde nie vergessen, was er gesagt hat. Gott halt, Gott hilf, glaube ich, hieß er. Gott hilf oder Gott hat, du predigst mit Sieg oder ohne Sieg. Und er sagt, du stehst jetzt hin und gehst da vorne und predigst, mit Sieg oder ohne Sieg. Weißt du, wir warten, bis wir Sieg haben, bis wir Kraft haben, bis wir die Salbung haben, bis wir die Freude haben, bis wir die Gnade haben. Vergiss es, wir predigen mit Sieg, mit und ohne Sieg. Wir schauen nicht auf das Äußere, wir schauen auf das, was ist. Halleluja. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Also wir sind hier für die Erde. Im Himmel gibt es eines Tages große Unterschiede. Menschen, die treu waren und die Menschen, die untreu waren. Die nur kamen, naja, weil ich mich gut gefühlt habe, weil draußen die Sonne scheint, weil ich ja keine Schnupfen habe. Ja, ich predige, ob ich X-Füße habe oder keine X-Füße habe. Ich stehe vorne und predige. Und ich werde nicht vergessen, ich habe in Jugoslawien einen lieben Bruder gehabt, Bruder Velko. Bruder Velko, der saß im Rollstuhl seit Jahren, seitdem er 25 war. Da ist ein Lastwagen auf ihn, also Holz über ihn rübergefallen. Und er war querschnittsgelähmt. Und er predigte vom Rollstuhl. Und ich habe zuerst mal gedacht, als ich gesehen habe, wie kann man Gott dienen, wenn man im Rollstuhl sitzt. Und dann hat er vom Rollstuhl aus den Leuten die Hände aufgelegt, für Kranke gebetet, Kranke sind geheilt. Er war selber querschnittsgelähmt und hat trotzdem Gott gedient und viele Gemeinden in Jugoslawien gegründet. Er war sogar Vorsteher von der Gemeinde Gottes in Jugoslawien. Damals war Jugoslawien noch viel größer. Mazedonien gehörte da und da gehörte alle anderen Länder auch noch dazu. Verstehst du? Und er hat überall gedient und er sagt, das ist ein Segen für mich, dass ich querschnittsgelähmt wird. Ich habe gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, lieber Bruder, wie kann man sagen, das ist ein Segen, wenn ich querschnittsgelähmt bin? Nein, sagte, ich kann kostenlos die Bahn fahren, ich bekomme ein Auto gestellt, ich habe so viele Vorzüge, was ich vorher nicht gehabt habe als gesunder Mensch. Manche Leute denken und jammern, ja, ich bin behindert, ich kann Gott nicht dienen. Nein, du kannst Gott dienen mit deiner Behinderung. Als Rentner, als Krüppel, du kannst Gott dienen. Ich möchte die Wahrheit sagen. Die meisten Leute sind so Angsthasen, so, nein, ich kann Gott nicht dienen. Ja, diene Gott mit deinem Handicap. Das ist meine Botschaft auch heute. Lass dich von Gott befördern. Im Himmel gibt es keine Kranken. Auch bei Gott, wenn du bei Gott bist, bist du nicht mehr krank, bist du nicht mehr schwach, bist du nicht mehr arm, bist du nicht mehr klein, bist du nicht ängstlich. Du hast die Gnade Gottes in deinem Leben. Im Himmel gibt es Unterschiede, wenn du Gott dienst. Ja, der, der viele zur Gerechtigkeit gewiesen hat, im Rollstuhl. Ja, stell dir mal vor, dieser Bruder Velko, der ist jetzt beim Heiland. Und ich weiß noch heute, ich habe meine Schuhe bei ihm unter dem Bett vergessen. Bei diesem Bruder, wir schliefen zusammen, wir haben gute Zeit gehabt, wenn wir unterwegs waren, Gott gedient haben. Er ist jetzt im Himmel beim Heiland. Und es gibt Unterschiede. Der, der in seiner Schwachheit Gott diente und der in seiner Stärke Gott nicht diente. Du stolz, ja, das kann ich nicht. Ich bin dazu nicht berufen. Vergiss das alles, deine ganzen Berufungen. Wenn Gott dir eine Arbeit gibt, wenn Gott dir zeigt, das ist der Weg, dann mach diesen Weg, ob du kannst oder nicht kannst, begabt bist oder nicht begabt bist. Ja, Gott will dich gebrauchen. Und die, die zu Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie Sterne des Himmels, sagt der Prophet Daniel. Nicht alle strahlen, alle Sterne strahlen gleich. Ja, im Himmel gibt es keine Gleichmacherei. Der, der viele zur Gnade Gottes gezeigt hat, der Gott gedient hat in seiner Schwachheit, in seiner Gebrechlichkeit, in seiner Krankheit, in seiner Ängstlichkeit. Paulus sagt, dass ich zu euch nach Korinth kam, ich kam mit Zittern und Zagen. Ja, wir können Gott auch mit Zittern und Zagen und Ängstlichkeit dienen. Und was kommt dabei raus, was Großes und Mächtiges? Ja, im Himmel gibt es keine Gleichmacherei. Wir sind erlöst durch die Gnade, das ist das eine. Wir haben den gleichen Preis dem Heiland gekostet, sein Leben. Aber jetzt, nachdem wir die Gnade erfasst und die Gnade begriffen haben, jetzt lass uns in der Gnade wachsen. Der eine so, der andere so. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir sind durch Gnade erlöst und nicht mehr Sünde. Jetzt sind wir Heilige. Nach der Wiedergeburt, nach der Taufe entwickelt sich jeder anders. Und er darf sich anders entwickeln. Dank sei Gott. Ja, davon hängt es ja ab. Was machst du aus deinem Leben? Viele bleiben auf der Stelle stehen, ich bin getauft. Halleluja, Lob und Dank. Oh Herr, welch Glück ist, erlöst zu sein. Aber das ist mir zu billig. Das ist mir zu billig. Ich pfeife da drauf, nur erlöst zu werden. Und im Himmel bekomme ich keinen Lohn, keinen Preis. Ich möchte schon anders sein als der, der nur im Gottesdienst gesessen ist und die Zeit abgesessen hat. Ich hätte ja auch im Gefängnis sitzen können. Oder woanders die Zeit absitzen. Nein, ich möchte für den Herrn was getan haben. Und zwar die Gnade weitergegeben hat, wer viele zur Gerechtigkeit gewiesen hat, die werden leuchten wie die Sterne des Himmels, auch in aller Schwachheit. Ich möchte ein Wegweiser sein, dort geht's lang, dorthin, dort ist das Fest, dort wird gefeiert, dort gibt's was zu essen. Ich möchte ein Wegweiser sein. Und wer viele Menschen zu Jesus gewiesen hat, der wird ganz anders dastehen. Und deshalb, ich möchte jeden Christen ermutigen, werde ein Zeuge Jesu Christi. Nicht nur ein Genießer Jesu und seiner Gnade. Nein, das ist zu wenig, Leute. Hört auf zu genießen. Wir sind hier zum Arbeiten. Im Himmel können wir nachher genießen. Manche Leute kommen und sagen, ich brauche ein Sabbatjahr. Ich brauche kein Sabbatjahr. Ich werde mein Sabbatjahr im Himmel haben. Wenn ich nachher bei Jesus bin, da werde ich 1000 Jahre Sabbat feiern. Und dann 2000 Jahre mich freuen im Herrn. Und 3000 Jahre werde ich ganz was anderes wieder machen. Ja, freu dich. Der Mensch wächst hier auf dieser Erde, wenn er Widerstand hat, wenn er Kämpfe hat. Unsere Qualität entsteht durch Lebenskämpfe, durch Stürme, durch Schwierigkeiten. Ein Baum, der geschüttelt und gerüttelt wird, der geht in die Tiefe. Das ist das Leben. Es geht um unsere Qualität, nicht unsere Quantität. Wie viele Leuten hast du Zeugnis gegeben? Nein, mir geht es nicht um das Zeugnis. Mir geht es darum, was für eine Qualität habe ich in meinem Leben? Was hat der liebe Gott in mir erreicht? Hat er mich poliert, hat er mich geschliffen, hat er mich auf Hochglanz gebracht. Was hat er aus meinem Leben gemacht? Nicht, was ich für andere gemacht habe. Nein, was konnte der Heiland aus mir machen? Und das ist, wir sind der Abglanz seiner Herrlichkeit. Was kann ich von Jesus reflektieren? Was hat er in meinem Leben gewirkt? Das geht nicht nur, wie viele Leute habe ich zum Heiland geführt. Ich zähle nicht die Leute. Mich interessieren die Leute nicht, wie viele Leute ich getauft habe, getraut habe und beerdigt habe. Das weiß der liebe Gott selber. Das war nur meine Arbeit. Aber Das Wichtigste für mich ist, was konnte der liebe Gott, der Heilige Geist, der Herr Jesus Christus an mir bewirken? Konnte er mich ruhiger machen? Konnte er mich demütiger machen? Konnte er mich gerechter machen? Konnte er mich geduldiger machen? Was konnte der Heilige an mir tun? Die meisten Leute wollen, dass der Herr an anderen was Großes tut. Die Erweckung bringt die Leute auf. Nein, bin ich aufgewacht? Oder schlafe ich und schnarche ich noch? Ja, es liegt an mir. Eine entwickeln sich zu Königen und Priestern und andere bleiben stockdumm. Entschuldigung. Und ich bin so traurig über die Christenheit, wenn ich die Christenheit so pauschal anschaue. Die gehen in die Gemeinde, die hören Gottes Wort, die hören Predigt um Predigt, die hören Tausende von Predigen und die bleiben dumm. Entschuldigung. Da verändert sich nichts bei ihnen. Gott möchte an mir was verändern und an dir was verändern, ganz persönlich. Ja, das ist das Wunder, was Jesus an mir tut. Nicht, was er an Kranke, das Tote aufersteht. Ich habe schon ein paar Tote Auferstehungen gehabt. Das ist für mich kein Problem, Tote aufzuwecken oder Kranke zu heilen. Ja, aber was konnte der Herr Jesus in mir machen? Das ist mir so wichtig. Wie habe ich mit meinen Pfunden gewuchert und gehandelt? Wie habe ich meine Talente eingesetzt? Das Wenige, das Wissen, habe ich immer gejammert. Heiland, hättest du mehr geben sollen? Hättest du mich mehr begabt machen? Ich wäre gerne mehr begabt gewesen. Ich habe oft meinem Vater gesagt, Papa, du hast mich nicht getrieben. Ich habe Akkordeon spielen gelernt, aber ich habe gedacht, ich brauche keine Musik. Wozu braucht man Musik im Leben? Später, als ich Christ wurde, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, Akkordeon spielen zu können und ja, selber die Lieder begleiten zu können und nicht nur warten, bis andere das machen. Aber ich habe oft gesagt, Papa, warum hast du mich nicht getrieben? Ich habe gedacht, wenn man rechnen, lesen und schreiben kann, das reicht im Leben. Und Papa hat gesagt immer, Johannes, übe, 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 übe. Und der Johannes hat nicht geübt. Der hat lieber das Leben genossen, lieber gespielt, was anderes gemacht. Ja. Gott will uns entwickeln, dass wir unsere Talente gebrauchen. Und später, als ich dann anfing, Christ zu sein und anfing, mit Jesus zu leben, du musst Englisch lernen, du musst das lernen, du musst jenes lernen, du musst auf die Bibelschule gehen, Wort Gottes lernen, Bibelverse auswendig lernen. Ich habe zuerst mal gedacht, wozu das alles? Aber später als junger Christ, wenn ich dann auf der Straße gepredigt habe, plötzlich kamen die Bibelsprüche mir in den Kopf einfach zugeflogen. Was nicht in dir drin ist, das kommt auch nicht in dir hoch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Dinge lernen, solange wir lernen können. Ab 25 kannst du sowieso nicht mehr viel lernen. Da ist dein Verstand blockiert. Dann lebst nur das aus, was du gelernt hast. Wuche mit deinen Gaben, mit deinen Talenten und setz sie ein. Und manchmal sehe ich, da gibt es Leute, die sind so talentiert und ihre Talente verrosten und vergammeln. Und dann möchten sie von Gott gelobt werden dafür, dass ihre Talente vergammeln. Du kannst unheimlich viel mehr, als du denkst. Du solltest nur deine Gaben erwecken. Nicht nur die Gaben, die durch die Handauflegung in deinem Leben hineinkommen. Prophezeien, Weissagen. Nein, gebrauche diese primitiven, einfachen, natürlichen Gaben, die Gott dir in dein Leben gegeben hat. Die dir dein Vater dir beigebracht hat. Die du in der Schule gelernt hast. Und gebrauche diese Gaben. Gott will dich einmal fragen, was hast du gemacht aus deinem Leben? Aus deinen Talenten? Bist du 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre alt, was hast du daraus gemacht? Und Gott belohnt die treuen Knechte, die treuen Haushalte, die mit ihren Gaben gewuchert haben. Du hast uns nur wenig gegeben, lieber Gott, aber das Wenige habe ich eingesetzt. Ich habe mich abgestrampelt, so gut ich konnte. Und hast du dich wirklich abgestrampelt, so gut du es konntest? Gott wird dich beurteilen nach dem, was du aus dir selber gemacht hast. Nicht, was die anderen Leute aus dir gemacht haben, sondern was du selbst aus dir gemacht hast. Hast du gewuchert mit deinen Gaben? Hast du deine Aufgabe erfüllt, die er dir anvertraut hat und befohlen hat? Ja, ich war so geschockt, als ich dann meine Frau fragte, als sie dann ja da saß und nur einfach so vor sich hinstöhnte, hindöste. Da habe ich gesagt, Heidi, was war der Sinn deines Lebens? Dann sagt sie, Johannes, ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Reicht es dir nicht? Verstehst du? Ich war geschockt. Verstehst du? Nicht, wie viel wir evangelisiert haben, was wir getan haben, was wir aufgebaut haben. Verstehst du? Und Gott sagt, Ihr habt dir das und das gegeben. Was hast du daraus gemacht? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Aus deiner Zeit? Hast du deine Zeit wirklich ausgekauft? Unsere Gaben, ja, sollen die Gaben, die wir haben, sollen wir andere Gaben dazu gewinnen? Hast du das gemacht, was Gott dir gab? Hast du das vermehrt, verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht? Gott war stolz auf diese Knechte, die ihre Pfunde verdoppelt haben. Treuer Knecht, du hast über wenigen treu gewesen. Du hast nicht viel gekonnt, aber du hast das Wenige, was du gekonnt hast, daraus das Beste gemacht. Du hast gearbeitet, du hast nochmals 2 Pfunde dazu gewonnen, und der andere, du hast nochmals 5 Pfunde dazu gewonnen, und der eine, oh Herr, ich liebe dich, Jesus. Ja, Jesus, ich liebe dich über alles in der Welt, und hat sein Talent, seine Gabe unterm Tisch verstellt, schön eingepackt. Herr, hier hast du das, was du mir gegeben hast. Gott will nicht das haben, was er dir gegeben hat, sondern er will das haben, was du erwirtschaftet hast. Gott will stolz sein auf dich und sagen, mein Kind, du konntest nicht einmal lesen und schreiben, du warst ein Analphabet, du warst so schwach, aber du hast da mein Wort verkündigt. Ich denke nur, Smith Wigglesworth, dieser große Mann, ein Vater des Glaubens, ein General des Glaubens, wie jemand einmal über ihn geschrieben hat, der konnte nicht mal lesen, seine Frau musste ihm aus der Bibel vorlesen, und die Frau hat ihm aus der Bibel vorgelesen und hat darüber gepredigt. Der war ein Analphabet und hat gepredigt und Glauben bei den Leuten erweckt. Und Wunder vollbracht und für Kranke gebetet, und Gott hat ihn bestätigt. Und Smith oder Moody, dieser große amerikanische Evangelist Moody, wenn er einen Satz geschrieben hat von 5 Worten, hat er 6 Fehler gemacht. Versteht? Aber dieser Moody hat das Evangelium gepredigt, und Tausende und Abertausende Menschen sind zum Glauben gekommen. Du musst nicht schauen auf deine Bildung. Bildung ist auch manchmal eine Einbildung. Schau, was Gott aus dir machen kann. Wenn in deinem Herzen das Feuer des lebendigen Gottes brennt, dann kannst du was in deinem geistlichen Leben bewirken. Offenbarung Kapitel 2 lese ich gerade. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu. Nicht der Anfang wird gekrönt, nicht wie du zum Glauben kamst, diese wunderbare Bekehrung, sondern was hast du aus dem Glauben gemacht, zu dem du gekommen bist. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende des Lebens. Die meisten Leute haben am Ende des Lebens Dummheiten gemacht. Schau doch dir die Alten an. Ein Abraham, ein Isaac, ein Jakob. Abraham hat so viele Dummheiten gemacht, als er alt wurde. Und deshalb pass auf, dass du an der Sache bleibst, dass du Gott treu bleibst. Hier in der Bergstraße in Steglitz auf dem Friedhof liegt ein Prediger des Evangeliums, der sogar die Pfingstgemeinde in Deutschland begründet hat, Jonathan Paul. Und die Geschichte von Jonathan Paul ist, in den letzten Tagen seines Lebens hat er gezweifelt, hat dann gesagt, ich weiß nicht, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich Gott treu gedient? Habe ich diese Erweckung, diese Pfingsterweckung, die ich nach Deutschland brachte und propagiert habe, war das alles richtig? Dann kommt ein anderer Bruder zu ihm und sagt, Bruder Paul, das, was Gott in dein Leben gelegt hat, das ist echt gewesen. Und du hast Gott gedient in deinen guten Tagen. Und jetzt, wenn die schlechten Tage kommen, vergiss es. Denn es werden Tage kommen, die einem nicht gefallen. Wo du anfängst zu zweifeln, habe ich Gott wirklich gedient? Habe ich wirklich alles getan? Das, was du getan hast, bleib bei der Sache und danke Gott, dass du es tun durftest. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, ich habe mich bewährt. Wir sind hier, ihr Lieben, auf der Durchreise. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir können uns hier nicht gemütlich einrichten. Ach, es ist so schön mit dem Herrn Jesus. Ich muss dir sagen, es ist gar nicht so schön mit dem Herrn Jesus. Wie Mutter Teresa einmal sagte, er ist manchmal schwierig, mein Partner, mein Freund, mein Heiland. Er ist manchmal sehr schwierig. Dann verlangt von mir Sachen zu tun, die ich gar nicht tun möchte. Wege zu gehen, die ich gar nicht gehen möchte. Hier auf dieser Welt haben wir keine bleibende Stadt. Wir können uns hier nicht gemütlich einrichten. Wir müssen ständig die Ewigkeit vor Augen haben. Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Nicht für das Leben anderer Menschen. Wir sind so bekümmert oft um die anderen Menschen. Mach dir mehr Sorgen um dich selber, Bruder, Schwester. Mehr Sorgen um dich selber. Um deine eigene Ewigkeit. Wo wirst du sie zubringen? Wo wirst du sein eines Tages, wenn du diese Welt verlässt? Weißt du, ich kann mich nicht um meine Familie sorgen, ich kann mich nicht um meine Kinder sorgen, ich kann nicht mehr um meinen Partner sorgen, ich muss für mich selber sorgen. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und anderen erzähle, wie groß der Herr ist und wie mächtig der Herr ist und ich selber verwerflich werde? Ich muss für mein Heil selber sorgen. Ich kann für niemand anders mich verantwortlich machen. Ich kann für sie beten, gewiss, aber ich muss für meine eigene Ausbildung und Vollendung bekümmert sein. Es geht um mich ganz persönlich. Auch wenn ich manchmal schwere Wege gehen muss, Wege, die ich nicht verstehe, auch das sind Akte Gottes, seine Liebe. Seine Gedanken sind Gedanken des Friedens und nicht des Leides, so steht es in meiner Bibel. Mit jeder Prüfung und Bewährung steigert sich der Wert meines Lebens. Jede Prüfung. Deshalb, ich bin Gott dankbar für Prüfungen. Ich kann gar nicht genug Prüfungen kriegen. Je mehr Prüfungen ich habe, desto mehr Diplomas habe ich. Ja, verstehst du? Mit jeder Prüfung bekomme ich ein Diploma, eine Auszeichnung. Du warst treu. Und um das geht es, dass du Diplomas hast. Nicht nur, ich habe studiert, ich habe meinen Doktortitel. Ich habe meinen Doktortitel, aber damit kann ich nichts machen. Weißt du, kann mir nichts kaufen, kriege auch nicht mehr Geld dafür. Ich habe das. Verstehst du, aber ist okay. Weißt du, man freut sich, wenn man bestimmte Ziele in seinem Leben erreicht hat. Aber das sind die Prüfungen, die Tests. Da sitzt du da und studierst und schreibst und machst und tust. Und was kommt unterm Strich raus? Oft gar nichts. Verstehst du? Und wir müssen lernen, ich habe diese Tage gesagt, die zweite Meile gehen. Wir müssen manchmal umsonst sogar manche Dinge tun. Und manchmal Dinge tun, wo die Leute nicht einmal Dankeschön sagen. Kennst du solche Dinge? Das sind Prüfungen. Da opferst dich, da gibst dich hin, da verwendest du deine Zeit und verplemperst deine Zeit. Und die Leute sagen nicht einmal Dankeschön. Die sagen auf Wiedersehen. Schön, dass du lieb zu mir warst. Verstehst du, dass du dich so um mich gekümmert hast? Und dann wollen sie von dir nichts mehr wissen. Mein Leben wird qualifiziert durch Prüfungen. Je mehr Prüfungen du hast, desto edler bist du vor Gott. Und um das geht es. Und die Christen, wenn ich die anschaue, die drücken sich ständig vor der Prüfung. Oh Herr, jetzt werde ich operiert. Oh Herr, jetzt muss ich das und das machen. Ja, danke Gott, dass du das und das machen kannst und darfst. Und dich bewähren darfst. Und dann heißt es in der Bibel, das Gebet eines Bewährten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Die meisten Christen sind nicht bewährt. Wir haben so viele unbewährte Christen in unserer Umgebung, da wimmelt es nur. Jesus sagt, was der Sinn des Lebens ist. Er zeigt uns, wie man lebt. Mach aus deinem Leben etwas. Er ist das Modell, das Ziel unseres Lebens. Er ist dieser Prototyp, das Maß aller Dinge, der Prüfstein für unser Leben. Wir werden an Jesus geprüft. Bist du das geworden, was Jesus war? Dein Leben, wenn du in der Ewigkeit eines Tages kommst, dann wird dein Leben an Jesus verglichen. Bist du Jesus ähnlich geworden in vielen Dingen? Im Leiden, in Geduld, im Umgang mit den Menschen? So, wir müssen Jesus gleich werden. Paulus schreibt in Philipper Kapitel 3, ganz kurz will ich hier streifen, da beschreibt es seinen Werdegang, seinen persönlichen Werdegang. Und die Frage ist, wie ist dein Werdegang? Als Christ jetzt, ja, ich bin getauft, ich bin in der Gemeinde, ich habe die Predigung von Pastor Matutis. Aber wir müssen Jesus gleich werden, nicht Pastor Matutis und Pastor sowieso und Bruder sowieso und Schwester sowieso. Jesus ähnlich, zu sein wie Jesus, von hier bis drüben, bis in der Ewigkeit. In Philipper 3, da beschreibt Paulus seinen Werdegang, wie er sich bekehrt hat. Ich bin beschnitten, sagt er, am achten Tag. Und dann erzählt er seinen Werdegang. Ja, ich bin ein Jude, ein Benjamiter, ich bin, ja, bin was Besonderes, bin auserwählt schon von Mutterleib, ich bin Gott geweiht worden. Und dann der göttliche Aufbau, was Gott aus seinem Leben gemacht hat, nicht was die anderen aus seinem Leben gemacht haben, sondern was er aus seinem Leben gemacht hat. Und die Frage ist, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was bist du geworden? Ja, ich bin in Christ, ich gehe in die Gemeinde, ich höre die Predigten. Ja, aber das reicht nicht aus. Was konnte Gott aus dir machen? Lieber, du hörst nur eine einzige Predigt in deinem Leben und du machst was da draus. Wir hören tausende von Predigten manchmal und da passiert nichts bei uns. Und Paulus beschreibt, wie er da beschnitten worden ist. Sein Ego, dieser Choleriker, verstehst du, der einfach drauf geht. Die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sagte dann hier in Philipper 3, sondern sie besteht darin, dass Gott uns aus, ja, diesen neuen Geist geschenkt hat, dass wir ihm dienen, dass wir Gott funktionieren, dass Gott mit uns reden kann, uns Wege zeigen kann, wo wir hingehen sollen, was wir tun sollen, was mit uns passieren kann. Gottes Kraft manifestiert sich im Dienen, nicht in anderen Sachen, sondern im Dienen. Was tust du in Wort und Tat? Der Diener ist größer als nur der Hörer, der nur zuhört. Paulus ist stolz, dass er zu Jesus gehören kann, dass er ein Eigentum des Herrn ist. Und er verlässt sich mehr darauf, ja, auf die Treue Gottes und sagt, guck mal, was der Herr alles aus mir gemacht hat. Ich bin gar nicht würdig. Ich bin ein fauler, Mensch, ich war ein Verfolger der Gemeinde Jesu. Eigentlich bin ich shit. Auf Deutsch scheiße. Verstehst du? Tut mir leid, ich bin nichts. Und Gott hat mich trotzdem erwählt und aus mir was gemacht. Gott kann auch aus Shit was machen, einen guten Dünger, ja. Und guck mal, was Paulus für ein Missionar war, was für ein Arbeiter für Gott war, was Gott aus diesem Jungen gemacht hat. Und das alles hat der Heilige Geist bewirkt. Zuerst einmal in der Wüste Arabiens gewesen, dann war er zu Hause in Tarsus und dort hat er gelernt, das und das und jenes. Er hat die Vorzüge gehabt, aber auf die konnte er pfeifen. Er sagt, ich wurde am achten Tag beschnitten, wie das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel. Von Geburt bin ich ein Hebräer, der von drüben kommt und so weiter, jenseits vom Euphrat. Von Geburt bin ich ein Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern der Gruppe, die am strengsten auf das Gesetz achtete. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. So schreibt er hier. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten. Wer kann das von uns schon sagen, dass er so ein Pharisäer ist, so gesetzestreuer, und dass niemand mir was vorwerfen kann? Aber seit Christus in meinem Leben ist, seitdem ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher so viel wichtig gehalten habe. Ja, das ist mir klar geworden, sagt er, das ist alles so vergänglich gegenüber dem unvergänglichen Gewinn, was ich jetzt durch Jesus Christus habe. Alles andere hat gar keinen Wert. Ha, das ist Bekehrung, das ist Veränderung. Verstehst? Nicht, dass du sagen kannst, bei mir geht das Leben genauso weiter vor der Bekehrung wie nach der Bekehrung. Es muss ein Unterschied sein zwischen der Bekehrung und nach der Bekehrung, sonst kannst du alles vergessen. Das ist schon die erste Beförderung im Leben eines christlichen, gläubigen Menschen. Um seinetwillen habe ich alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck. Martin Luther übersetzt das andere Wort noch dazu. Wenn ich bloß Christus kenne und Christus gewinne, alles andere ist Dreck. Hast du auch schon alles hinter dir gelassen? Ja, Beförderung, wir wachsen, wir lassen alles hinter uns. Das ist alles Kindergarten. Verstehst du, diese Kleinigkeiten. Wir haben allem abgesagt, allem gekündigt, uns von allem gelöst. Und die Frage ist, hast du das schon alles gemacht? Dann kannst du sagen, ja, ich erwarte die Beförderung. Im Himmel geht's weiter gleich. Von Stufe zu Stufe, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Was dir damals wert und teuer war, du bist weitergegangen, hast alles über Bord geworfen. Und Paulus schreibt hier im Philipper 3 weiter, mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch meine genaue Befolgung des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Und was wirklich zählt, sagt er hier, das ist durch den Glauben an Christus und so weiter mir geschenkt worden. Und darauf vertraue ich. Plötzlich hat er eine ganz andere Einstellung. Nicht mehr dieses pharisäische Denken, dieses Leistungsdenken, hat alles hinter sich gelassen. Um Christus allein geht es mir, ihm allein, ja, besser kennenzulernen. Das will ich. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber bevor du auferstehst, musst du vorher sterben. Aber das wollen die meisten nicht. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Überleg einmal, was das ist. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber da muss ich durch das Leiden gehen und so weiter und einfach mein Leben in die Waagschale werfen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie Jesus am Kreuz es getan hat. Ich möchte nicht zu Schanden werden. Ich möchte mich nicht blamieren. Ich möchte nicht leiden. Ich möchte keine Schwierigkeiten haben. Wer will das schon? Der natürliche Mensch will diese Dinge nicht haben. Und dann heißt es weiter von ihm, dann werde ich auch mit allem, die Christus an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, sagt er, dass ich dies alles noch lange nicht ergriffen habe oder erreicht habe. Das Ziel ist noch nicht da. Ich bin noch nicht am Ziel. Manche Christen denken, wenn sie getauft sind, wenn sie in der Gemeinde sind, wenn sie ein bisschen Halleluja sagen können, ein paar Zeilen in der Bibel lesen können, da sind sie schon erwachsen. Vergiss es. Und Paulus sagt hier, ich bin noch in der Laufbahn, ich renne noch, ich kämpfe noch, ich arbeite noch. Doch ich setze alles dran zu ergreifen, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist Bekehrung, das ist Erweckung, das ist neues Leben aus Gott. Und wie gesagt, schreibt er weiter hier in Philipper 3, wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, Noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Und ich weiß auch, ich bin auch noch nicht am Ziel angekommen. Wir sind noch unterwegs in der Rennbahn. Wir kämpfen noch, jeder einzeln an seinem Platz. Und wer kämpft, verstehst du, die Sportler, du musst mal einen Sportler angucken, mal einen Sportler anhören, was der Sportler erzählt. Der schaut nur nach vorne, nur aufs Ziel. Den interessiert links und rechts die anderen Burschen überhaupt nichts. Und Christen, wir sollen aufhören, uns um andere zu interessieren. Was ist mit dem und wie weit ist der schon? Was hat der schon erreicht? Was macht der schon? Das ist Schnuppe. Was hast du schon erreicht? Das ist die Frage. Was ist aus dir geworden? Aber eine steht fest, sagt Paulus hier. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nach vorne auf das Ziel zu, das mir vorgelegt ist. Und ich vergesse und lass los. Und das ist Gnade. Vergessen und loslassen. Ich habe mal, als die Olympiade irgendwo war, habe ich mal zugeguckt, was die Sportler machen. Und da hat einer sich nur zurückgedreht, wie weit der andere ist. Und ist gleich, dann hat es gleich zurückgeschlagen um 3-4 Stufen. Der hat nicht einmal eine Medaille gekriegt, nicht einmal Bronze, verstehst du? Nur zurückschauen. Wenn wir zurückschauen, was macht der andere? Haut es uns zurück. Ich renne, sagt Paulus hier. Er spricht von der Olympiade, die er damals gegeben hat. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Schau nicht, wie weit ist der andere. Ja, ich bin geistlich, vergiss es. Dann bist du, wenn du schon so denkst, bist du schon ungeistlich. Glaub mir das. Das hat dir noch niemand gesagt. Ich bin geistlicher, ich bin weiter wie der. Wer weiß es? Wer kann beurteilen, wer weiter und nicht so weit ist? Wer reif und nicht so reif ist? Jeder muss für sich selber das verantworten, wie reif er ist. Mit aller Kraft laufe ich dem zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gott, in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen, jeder Einzelne für sich selber. Und du solltest auf dich selber schauen und nicht auf die anderen. Der Herr Jesus erzählt da, ja, es geht um das ewige Leben. Und dem Johannes, dem Apostel Johannes sagte, der wird sehr lange leben, der wird alt werden. Und dann sagt Petrus, und was ist mit mir? Und dann sagt der Herr zu Petrus, Petrus, das geht dich nichts an. Und wenn ich will, dass er lebt, dass ich wiederkomme, das geht dich nichts an. Der andere, hör mir gut zu, dein Bruder, deine Schwester, dein Pastor, der Kollege oder was auch immer, wer auch immer ist, der geht dich gar nichts an. Ich kann noch radikaler sagen, aber ich lasse es. Überleg einmal, der geht dich nichts an. Der geht nicht an deinen Mann oder deine Frau. Jeder muss für sich selber verantwortlich. Es geht nicht an, wie deine Kinder sind. Sag, wie bist du eigentlich? Denn dazu hat uns Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns vielmehr so verhalten, dass wir nur auf das Ziel uns konzentrieren, nicht was hinter mir ist und was neben mir rechts und links ist. David Duplessis war mal bei mir in der Gemeinde, hat mal eine ganz tolle Predigt gehalten. Du sollst nicht schauen, wer neben dir ist und wer hinter dir ist. Du sollst nur auf Jesus schauen, wer vor dir ist. Er ist das Licht dieser Welt. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht vereilen, dir getreulich nachzueilen. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, schreibt Paulus den Philippern hier, wird Gott euch noch Klarheit geben. Paulus war ein komischer Kauz, in aller Liebe, der hat sehr viele, ja, an den Korinther sehr viele Sachen geschrieben, wo er sagt, das ist meine Meinung. Egal was es war, Kopfbedeckung oder dass Frauen und Männer getrennt sitzen, das war so seine Meinung. Aber wenn, ihr werdet es noch erkennen, wenn ihr das nicht versteht, bleibt ruhig, regt euch nicht auf, wenn andere Leute andere Meinung sind, andere Erkenntnisse hat. Gott muss uns Klarheit schenken, auch zum Thema Abendmahl, Thema Zehnten, Thema Gemeindezugehörigkeit. Gott muss uns zeigen, wo wir hingehören, was unser Platz ist. Ja, Paulus sagt, lasst doch die Meinungen hin und her, streitet euch nicht, betreibt keine Spaltung. Unter den Christen ist so ein Spaltgeist, das ist ein Dämon, der Spaltgeist ist ein Dämon. Ja, wenn ihr anderer Meinung seid, der Heilige Geist wird das schon dahin kriegen. Und er kriegt uns alle noch hin. Der hat uns doch alle hingekriegt. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, Halleluja, da wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf dem halben Weg stehen, schreibt er hier. das, was du erreicht hast. Das, was Gott dir bis jetzt offenbart hat, an dem halt dich fest, krall dich fest. Lass nicht los, das, was du erreicht hast, was dir groß geworden ist durch die Gnade Gottes. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, da haltet fest. Liebe Brüder und Schwestern, sagt er, nehmt euch an mir ein Beispiel, an den Menschen und an die anderen gläubigen Menschen und so weiter. Und so wie ich bin, es gibt viele andere Christen, die sich Christen nennen, haltet fest, bleibt an dem, was ihr gelernt habt, wie Gott dich geführt hat. Und Gott führt jeden, hör mir gut zu, individuell. Was es auch immer ist. Es gibt viele andere, die sich Christen nennen, heißt es, dann schreibt er hier weiter. Aber durch ihr Leben erkennen, lassen sie, zeigen sie, dass sie Feinde des Kreuzes sind. Sobald es Schwierigkeiten kommen, Herr, hilf, bitte, ich will das nicht haben. Nein, die sind Feinde des Kreuzes, die haben Angst vor dem Kreuz. Das sind alles diese Wohlstandschristen, die das Wohlstandsevangelium hören und glauben und so weiter. Sie wollen nur die Segnungen, aber sie wollen nicht das Kreuz. Du predigst nicht vom Kreuz. Die tragen vielleicht ihr Kreuz, verstehst du? Und sind stolz auf das Kreuz. Ich weiß, das ist manchmal schwierig. Man kann so leicht ein Kreuzchen tragen um den Hals. Aber das Kreuz wirklich ausleben, das ist ein Kunststück. Kampf, Leid, Schmach, Schande, all das. Paulus schreibt hier in Philipper 3 weiter. Ich habe es euch schon oft gesagt. Ich als Pastor auch. Ja, von meiner Homepage-Seite über 1000 Predigten. Kannst nachhören, ob ich das nicht gesagt habe. Aber jetzt beschwöre ich euch sogar unter Tränen, sagt Paulus, hütet euch vor diesen Menschen, diesen Wohlstandschristen. Hütet euch, hütet euch. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden, dass ihr Bauch voll ist, dass sie gut angezogen sind, dass sie größere Autos haben als der Bürgermeister in der Stadt. Solche dumme Wohlstandschristen gibt es in Südafrika, in Johannesburg. Da haben so Pfingstpastoren, Charismatiker und Pastoren die größten Autos bestellt. Wir müssen größere Autos haben wie der Bürgermeister in der Stadt. Und dann kamen die Autos und die konnten es nicht bezahlen. Schön, der liebe Gott klopft auf die Finger. Ja, diese Wohlstandschristen sind Materialisten. Sie denken an nichts anderes als nur an das Leben hier auf dieser Erde. Das Reich Gottes hier auf dieser Erde zu bauen. Ich baue nicht mehr das Reich Gottes auf dieser Erde. Auch nicht eine Kirche, eine Gemeinde. Ich habe es aufgehört. Ich baue die Gemeinde, das Reich Gottes hier auf Erden. Wir dagegen, sagt Paulus, Philipper 3, wir haben unsere Heimat im Himmel. Dort ist unsere Heimat. Von dort erwarten wir auch unseren Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, unseren Retter. Denn dann wird er unseren hinfälligen sterblichen Leib verwandeln und in einem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich seinem Leib werden lassen. Den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Wenn sich Jesus mit Jesus sich vereinigt, sich verbindet, der verbindet sich mit dem Universum, mit der Ewigkeit. Und ich predige ja von Natur. Die Natur ist so wichtig. Und zwar nicht nur die sichtbare Natur, auch die unsichtbare Natur. Es gibt eine unsichtbare Natur. Am Mittwoch werde ich darüber mehr sagen. Ich lade dich dazu herzlich ein. Verherrliche Gott mit deinem Körper. Ich habe einen sichtbaren Körper und einen unsichtbaren Körper. Den siehst du gar nicht. Und der unsichtbare Körper ist im Himmel, bei Jesus, bei Gott. Und dort wandle ich in himmlischen Regionen. Wir sollen mit unserem Körper Jesus verherrlichen und Jesus groß machen. Wer sich mit Jesus vereinigt, verbindet, der ist in einem ganz anderen Element, wie ein Fisch im Wasser. Natürlich, Einstein hat einmal gesagt, ein Fisch ist vollkommen in seinem Wesen, seiner Art, aber ein Fisch kann nicht auf die Bäume steigen, fliegen, und er kann das nicht, und er kann das nicht, aber in seinem Element kann so ein Fisch leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass du in deinem Element, Heiliger Geist, Wort Gottes, Gemeinschaft der Heiligen, dass du dein Leben voll entfaltest. Das ist, dass du daraus das Beste machst. Wenn du kein Baum sein kannst, dann sei wenigstens ein guter Strauch. Der seine Früchte bringt zu seiner Zeit, gepflanzt am richtigen Platz. Es geht um die Beförderung mir heute. Gott will dein Leben befördern. Und es ist eine Beförderung, darf ich dir sagen, vom Tod ins Leben. Nicht nur, ich bin tot, ist alles vorbei. Das Leben geht weiter nach dem Tod. Der Tod ist nur die Tür zum ewigen Leben. Hier lasse ich meine Krankheit, lasse ich meine Sorgen, lasse ich meinen Kummer, lasse ich mein Fleisch, lasse ich meine Zipperlein, hier lasse ich alles da. Und ich gehe durch die Tür in ein anderes Reich, in das Reich des Lichtes. Und das ist der Tod. Hör mir gut zu. Die meisten Leute haben Angst. Und wenn du von einem Tod sprichst, Bruder Matthäus, darüber spricht man nicht. Ich weiß es. Ältere Menschen haben große Probleme mit dem Tod. Und dann ist das Chaos da, dann weiß man nicht mehr, wo man sie beerdigen soll, was mit den Sachen passieren sollte, verstehst du? Wer ist das alles auflöst, wenn man das auflöst, wer kriegt was? Die haben nicht einmal ein Testament gemacht, zum großen Teil. Wir dagegen haben eine Heimat in der Höhe, wir haben unser Leben vorbereitet. Plan dein Leben. Leb dein Leben richtig. Der Tod ist der erste Aufstieg. Von diesem Augenblick, wenn du diese Erde verlässt, lebst du ein anderes Leben. Nicht nur bei der Bekehrung, das ist nur in deinem Geist, in deiner Fantasie, in deiner Vorstellung, in deinem Ideal. Aber in dem Moment, wo du sagst, ich habe mein Leben abgeschlossen, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir, fängt schon das neue Leben an. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der stirbt wenn er und verdirbt, wenn er stirbt. Du lebst jetzt plötzlich auf Kosten Gottes, dort im Jenseits. Aber das kannst du jetzt schon lernen, aus der Gnade Gottes zu leben. Gott führt dich, Gott leitet dich, Gott stärkt dich. Du lebst ja aus der Gnade Gottes. Und dann eines Tages machst du eine große Fortsetzung. Du bist jetzt schon hier programmiert auf das neue Leben. Die meisten Leute sind nicht programmiert auf das ewige Leben. Die gehen in der Ewigkeit wie Stoffeln. Die haben nichts kapiert, die haben nichts gelernt. Du ziehst in ein fremdes Land und kannst nicht einmal die Sprache. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir nach der Bekehrung und der Taufe erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, damit wir Gott in anderen Sprachen loben und preisen und Gott anbeten. Die meisten Leute können das nicht. Ach, das ist alles Spinnerei. Nein, das ist keine Spinnerei und keine Spielerei. Und dann stehen sie im Himmel. Ach, was hat er gesagt? Was will er? Wie geht's da weiter? Und die Frage ist es, was Paulus den Ephesern gestellt hat. Habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen? Bist du schon auf das ewige Leben programmiert? Wir sind hier, um uns auf das ewige Leben zu programmieren. Loslassen, 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 loslassen. Ich weiß gar nicht, was man, bis ich gar nichts mehr habe. Alles loslassen, die ganzen wilden Triebes beschnitten werden durch die Gnade Gottes. Ich gebe Jesus mein Leben und er gibt mir sein Leben. Loslassen. Ja, ein Tag ohne ihn ist ein verlorener Tag. Ohne Jesus. Ein Tag im Hause Gottes. Und jetzt will ich dir was vorrechnen. Wir machen mal Mathematik. Rechenaufgaben. Ja, ich will dir was vorrechnen. Da steht in meiner Bibel, steht ein Tag in deinem Hause sind wie 1000 Tage von meinem Leben. Ein Tag in deinem Hause sind wie 1000 Tage. Rechne mal aus. Wenn du 4 Predigten hörst, 4-mal in der Woche in dem Gottesdienst bist, einige Geschwister haben wir, die 4-mal in der Woche im Gottesdienst sind, und du hörst 4-mal Predigten, ich habe durchgerechnet, das sind 200 Predigten im Jahr. Überleg einmal, 200 Predigten, das sind 200.000 Tage deines Lebens, wo du dein Leben verlängerst. Ein Tag in deinem Hause, Herr, sind wie 1000 Tage, und dann 50 Jahre. Wenn du das durchgehalten hast, wir haben ein paar Geschwister, die schon einige Jahrzehnte hier zu uns in Gottesdienst kommen. In 50 Jahren hast du dein Leben und 28.000 Jahre verlängert nach der Bibel. Überleg einmal. Ein Tag in deinem Haus sind wir 1000. Aber, und die meisten drücken sich um die Versammlung. Verstehst du? Ich habe Schnupfen, ich habe Grippe, mein Fuß bewegt sich nicht so richtig. Verstehst du, was weiß ich? Was hast du aus deinem Leben getan, für deinen Geist, für deine Seele? Hast du so viel Luft eingeatmet, Himmelsluft? Hier, 28.000 Jahre hast du verlängert, wenn du hier bei mir 50 Jahre im Gottesdienst gewesen bist. Das ist gar nicht viel. 4-mal in der Woche. Das ist gar nicht viel. Das ist natürlich Milchmädchenrechnung. Aber trotzdem, der Gott, dem du dienst, der wird dir das geben, was du verdienst. Der Gott, dem du dienst, er wird dir geben, was du brauchst. Er wird dir nichts vorenthalten. Und in meiner Bibel lese, und mir wird nichts mangeln. Das ist nicht nur ein frommer Spruch, nur so für Halleluja-Leute. die da über Wolke Nummer 7 irgendwo dahin schweben. Nein, der Herr ist mein Hirte. Und er wird dir geben aus seinem Reichtum, aus seiner Fülle, was du brauchst, was dir fehlt. Das ist Beförderung für mich. 28.000 Jahre. Ein Tag ist wie, ja, in deinem Haus ist es wie 1.000 Tage. Da lebst du plötzlich in einer anderen Dimension, lebst das Leben anderer Art. Du lebst das Kreuzesleben. Du bist im Tal der Todesschatten, ja, das bist du alles. Aber du hast einen offenen Himmel. Du kannst zum Herrn rufen und der Ruf, der hilft dir im richtigen Augenblick. Du hast den Frieden Gottes. Aber was glaubst du, was ich für Frieden Gottes habe? Das Universum strahlt mich an. Ich werde bestrahlt. Ich kriege die Bestrahlung des Universums vom Himmel, nicht vom Satan, nicht vom Okkultismus und Spiritismus und Esoterik. Der Segen Gottes. Der Segen Gottes baut das Leben eines Menschen auf. Gott trägt dich und will dich befördern, auch wenn andere dich mobben und dir nichts gönnen und dich schlecht machen überall. Ja, Gott will dich befördern. Du bist gerade vielleicht in einer Krise heute Morgen, in einer Notsituation. Du bist gerade schwach. Der Teufel greift dich an, immer wenn du schwach bist. Lass dich nicht unterkriegen. Und er benutzt meistens, das ist das Schlimme dabei, es ist so schrecklich. Er benutzt meistens die Frommen, die einen so madig und schlecht machen. Gerade die Frommen in der Gemeinde. Verstehst du? Dann kriegst du so Rippenstöße. Die sind schlimmer wie Rindviecher. Tut mir leid, wenn ich das sage. Ich habe 50 Jahre lang beobachtet die Christen, wie sie sich benehmen. Da reden sie über den schlecht, über jenem schlecht, über den Pastor schlecht, über andere Gemeinden schlecht. Letztendlich sind sie selber schlecht. Das ist das Endergebnis. Tut mir leid. Und die Frommen, ja, die behandeln dich so schlecht. Halt's aus. Nur noch ein paar Meilen und wir sind schnell zu Hause. Bleibe ruhig, vertraue Gott. Er wird Recht schaffen, die da leiden. Sein Auserwählten. Deshalb verkürzt er die Zeit, deshalb geht alles so schnell heutzutage. Ich weiß gar nicht, was mit uns los ist. Dreht sich die Erde so schnell? Irgendetwas stimmt mit unserer Welt nicht mehr. Verstehst? Die Jahre fliegen so dahin. Und Gott wird das Beste aus deinem Leben machen. Ich denke nur an diesen kleinen Josef, der hier von seinen Brüdern verkauft wurde, zuerst mal in eine Grube geworfen wurde. Und das ist das Schlimmste, von den eigenen Brüdern und Schwestern verkauft zu sein, verraten zu sein. Und dann zu Hause wird belogen. Guck mal, Papa, das ist das Kleid von Josef, verstehst du, mit Blut getränkt, zum Schafsblut haben sie getränkt. Schade, dass die damals keine Gentest gemacht haben. Hätten sie damals Gentest gemacht, da haben sie gleich schnell gemerkt, hat der Vater gemerkt, das ist vom ein Tierchen das Blut, aber nicht von Josef. Aber Josef vertraut dem Herrn. Gott befördert den Josef. Zuerst geht's ins Gefängnis, zuerst beim Potiphar als Sklave und dann sitzt er auf dem Thron der Pharaonen, sein Haupt glatt rasiert, poliert, sitzt da, eine Frau hat er als Priester von Ägyptern da, das ist seine Frau und so weiter. Er hat zwei Söhne, der Herr hat alles vergessen lassen, der hat allen vergeben und er regiert. Und dann kommen die frommen Juden und Israeliten und die sagen, oh, wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Verbrecher sind das, Gauner sind das, Ganoven sind das. Als sie nach 2 Jahren da Hungersnot Brot kaufen wollen, bleibe Gott treu. Selbst wenn sie dich in den Ofen, Feuerofen stecken, in den Löwengrube bringen oder wenn du so einen Weg gehen musst wie der arme Hiob, ja, das war kein Spaziergang. Alles zerbrochen. Bleib Gott treu. Denk an die Geschichte mit Mardochai. Oder Estherbuch kannst nachlesen. Dieser Mardochai hat was Gutes getan dem König und wurde vergessen. Und eines Tages kann der König nicht schlafen. Und dann lässt er sich vorlesen zu dieser Annalen aus der Geschichte, was war heute los oder was haben wir alles aufgeschrieben. Und dann liest er von diesem Mardochai, was haben wir dem Mann getan? Nix. Er sagte, und dann kommt der Haman, der Feind, der sogar den Mardochai hängen wollte, kommt der Haman und zum König in der Audienz und dann sagt der König, was soll man den Menschen tun, den der König ehren wollte. Er dachte, das ist er selber. Und dann sagt der König, er sagt der Haman, ja, den soll man auf weißes Röstlein setzen und durch die Stadt führen und sagen, das ist der Mann, den der König ehren wollte. Also prima, mach das mit Mardochai. und sagt, ey Gott, hilf ihm mir. Verstehst du? Und er muss es seinen Feind proklamieren, das ist der Mann, den Gott ehren wollte. Gott wird es deine Geschichte so wenden, sogar deine Feinde dich auf dem weißen Rösslein setzen und dich durch Jerusalem führen und sagen, das ist die Frau, das ist der Mann, den Gott ehren wollte. Gott macht Persönlichkeiten. Gott wischt eins aus. Bleib Gott treu. Ja, auch für dich kommt die Stunde Gottes, wo du befördert wirst. Gott erhört die Niedrigen, ja, und stoßt die Mächtigen von ihren Thronen. Karfreitag war ein Skandalon, ein Skandal für die Jünger. Da brach eine Welt zusammen zwischen Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. Die konnten die Welt nicht mehr begreifen. Was ist da passiert? Was ist mit uns passiert? Es war unfassbar, was sich da abspielte. Aber gerade hier geschieht das Große. Tod und Auferstehung liegt so eng beieinander, 3 Tage nur auseinander. Leiden und Trost, Erniedrigung und Triumph, so eng beieinander. Und ich sage dir, alles ist so eng in deinem Leben, auch beieinander. Wir gehen jetzt hier in eine Schwierigkeit hinein und wir kommen raus auf der anderen Seite. Oh, ihr habt es geschafft. Halleluja. Es war eine radikale Umwertung aller Werte. Eine göttliche Aufwertung war das. Hier wurde das Kleine groß und das Große klein. Bei Gott wird aus dem Schwachen das Starke, aus den Armen das Reiche. Gott macht den Unterschied. Das ist Beförderung. Halt aus. Ich möchte den Mut machen. Ich weiß nicht, warum ich das mache heute. Aber ich möchte dich einfach ermutigen. Bei Gott. Ja, da wird es aus dem Sünder ein Heiliger. Halleluja. Aus dem Schwanz wird der Kopf, steht in der Bibel. Du sollst nicht Schwanz sein, du sollst das Haupt sein. Aus dem Verlierer wird Sieger. Aus den Letzten werden die Ersten. Ich bin begeistert, was Gott alles macht. Gott will dich befördern und aus dir zu seinem Lob etwas machen. Und Gott hat für jeden Menschen eine Berufung. Berufene Menschen werden befördert. Und Gott hat dich gerufen, komm her, folg mir nach. Jetzt hast du bisher nur Fischlein gefangen, kleine Sprösslinge, aber jetzt sollst du ein Menschenfischer sein. Halleluja. Jetzt kriegst du andere Aufgaben. Aus uns Menschen macht Gott König und Priester. Aus den Materialisten macht er Geistliche. Ja, bisher hast du nur ja, für den gearbeitet und für den gearbeitet und für jene gearbeitet. Hier beginnen die Anfänge ganz klein und unscheinbar. Ein Samenkorn fällt in die Erde und er geht auf zu einem großen Baum. Gott macht aus klein groß. Gott macht aus wenig viel. Gott macht aus Wasser Wein. Halleluja. Das ist, was Gott macht. Das brauchst du nicht. Das kannst du sowieso auch nicht machen, selbst wenn du wolltest. Die Chinesen sagen, achte auf deine Gedanken. Sie sind der Anfang deiner Taten. Achte auf deine Gedanken. Denk nicht so klein. Ach, das ist alles umsonst, alles vergeblich. Und je mehr umsonst du etwas machst, desto mehr wird es. Alles, was vergeblich ist, das wird von Gott multipliziert. Die zweite Meile ist diese Segensmeile. Achte auf diese kleinen Gedanken, auch wenn sie noch so unscheinbar sind. In Zacharia Kapitel 4, Vers 10, an dem Tag, den Tag der geringen Anfänge, verachte nicht. Alles fängt ganz klein an. Verachte nicht die Kleinigkeiten. Elia sieht, dass das auf dem Karmel betet, die Wolke so groß wie eine Faust eines Mannes. Und er sagt, ab, ganz schnell, spann deine Pferde. Es wird regnen. Es kommt ein Monsumregen und es kam ein wirklicher Monsumregen, der jahrelang, 3 Jahre lang nicht geregnet hat. Da hat sich alles ausgeregnet. Es kommt. Es muss nicht groß sein. Da brauchst du keine Wolkendecke, verstehst du? Gut, bei Gott zählt. Ist das Geringe, das Wenige, ein Becher kalten Wassers. Gott entschädigt dich für jede Kleinigkeit, für jede Lappalie. Und wir sind so, ja, was sind da 10 Euro, was ist 5 Euro, wenn ich dem Herrn gebe oder einem Armen als Almosen gebe? Gott entschädigt uns für unseren Einsatz, was wir im Glauben geleistet haben. Und was nicht aus dem Glauben kommt, Geschwister, das ist Sünde. Pur. Da musst du gar nichts Schlimmes machen. Du musst nur Dinge tun, die nicht aus dem Glauben herauskommen. Aus der Liebe zu Gott. Gott belohnt die Treue und er befördert die treuen Menschen. Gott belohnt uns, wenn wir keinen Dank bekommen. Ich will ein paar Sachen sagen, was bei den Christen passiert. Du wirst befördert, wenn wir erniedrigt werden. Du wirst von Gott befördert, wenn du gedemütigt wirst. Ach, lieber Gott, guck mal, die haben mich fix und fertig gemacht. Danke Gott dafür, dass sie dich fix und fertig gemacht haben. Das ist deine Beförderung. Wenn Menschen dich erniedrigen, je mehr dich erniedrigen, desto mehr wird Gott dich erhöhen, wenn es im Glauben geschehen ist bei dir. Ja, Gott, du siehst, die verspotten mich, die entwürdigen mich, die beschämen mich, die machen mich nieder, die lehnen mich ab. Hör mir, in meiner Bibel steht, Gott ist ein Vergelter. Gott ist ein Vergelter. Er vergilt uns öffentlich. Eine einzige Tat, wie bei Mardochai. Er ist ein Belohner für unsere Arbeiten. Und Gott sorgt, dass du nicht umsonst Gott gedient hast. Schau die Israeliten, die haben nicht umsonst gedient, als sie aus Ägypten auszogen, sie waren mit Gold behängt, dass sie kaum laufen konnten. Da haben sie nachher das goldene Kalb draus gemacht. Ja, aber schade. 2. Mose 3, Vers 21. Auch ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern eines Tages. Wenn ihr aussieht, ihr sollt nicht mit leeren Händen aussehen, sondern jede Frau soll ihre Nachbarin bitten und die Hausgenossen und so weiter um silberne und goldene Geschmeide und Kleider und so weiter. Ja, du gehst nicht in Lumpen raus. Nein, du gehst geschmückt nach Hause. Und die sollen ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen, denn ihr habt umsonst gedient. Ich sage dir eines, wenn ich diese Welt verlasse, ich werde nicht als Lump diese Welt verlassen. Ich werde vielleicht gar kein Hemd tragen. Spielt auch keine Rolle. Verstehst? Ja, als Bonhoeffer hier erschossen wurde oder gehängt wurde, da musste sie Splitternacht ausziehen. So ging er in der Ewigkeit. Er wurde nicht nur ja, als edler Mann sauber angezogenen Anzug ins Jenseits befördert. Er musste alles ablegen. Und ja, und wir müssen vielleicht auch hier alles ablegen. Aber wir werden gekrönt, ja, das Land betreten, das Jenseits betreten. Und so macht Gott. Dem ganzen Elend macht er ein Ende, bevor Gott uns weiterbringt, räumt er unser Elend auf. Viele möchten gesegnet werden, geheilt werden, befördert werden und so weiter. Sie möchten große Dinge erleben, was auch immer, ohne vorher auszuräumen. Fürchte dich nicht, diene Gott weiter. Gott wird für das Neue sorgen in deinem Leben. Gott will dich befördern, weiterbringen, dich höher entwickeln, dich zu einer Reife bringen. Reifeprüfung. Mittlere Reife. Verstehst du? Und dann kriegst du ein Abitur. Noch ein, zwei Jahre dran hängen. Gott will, dass du das Ziel erreichst. Durch deine Engpässe hindurchkommst. Gott will, dass deine Persönlichkeit sich entwickelt. Du bist nicht nur Frau oder nur Mann. Ja, du bist von Gott bestimmt, von Gott erwählt. Und du sollst was sein, das darstellen. Wenn du in die Ewigkeit gehst, der Himmel, das Jenseits ist nichts für Feiglinge und Weichlinge und Schwächlinge, für die irgendwelche Angsthasen. Nein, nur Starke tragen den Kampf aus. Nur Starke erreichen den Himmel, werden Überwinder. Und deshalb, ich ermutige dich, Bruder, Schwester, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Lauf den, Lauf, den allen Heiligen verordnet ist. Und wenn etwas Schreckliches passiert, denk nicht, ach was weiß, was mir passiert, das hat noch niemand erlebt. Da Judas, der Bruder vom Herrn Jesus, schreibt, denkt nicht, dass ihr was Besonderes seid. Ja, das haben alle Heiligen schon durchlebt. Das ist allen Heiligen schon passiert. Jede Persönlichkeitsentwicklung ist mit einer Veränderung verbunden, mit einer Umstellung, mit ja, Anpassung. Du musst dich einfügen. Ja, alle Gläubigen müssen das. Das muss auch Petrus. Der wurde vom Herrn geschliffen. Und jede Veränderung ruft eine Reaktion aus. Ach, das ist so schwer, oh Herr. Muss das sein? Plötzlich, weißt du, du denkst nichts dabei. Kommst von deiner Arbeit nach Hause wie dieser Simon von Kyrene. Und da ist eine Prozession, da trägt einer sein Kreuz zu seiner Hinrichtung und plötzlich bricht es zusammen und dann sagt der römische Soldat, du da, trag sein Kreuz. Verstehst du? Du hast schon schwer gearbeitet, bist verschwitzt, stinkst und dann muss noch diesem Verbrecher da das Kreuz tragen, du weißt gar nicht, wer das ist. Du da. Und oft erwischt es uns so zufällig, du da. Und ich habe eines festgestellt, wenn du denkst, ja, jetzt bist du vollkommen, jetzt hast du wirklich, bist schon so weit reif und plötzlich kommt irgendetwas über die Quere, du da, plötzlich begab sich, verstehst? Da ruft dich jemand an, kannst mir helfen, kannst nicht vorbeikommen und so weiter, kannst nicht das und das tun. Wie reagiere ich? auf plötzliche Veränderungen oder Verletzungen in meinem Leben. Bei uns kommt das alles als Schmerz an. Ja, da wird alles registriert. Oh, 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 Herr, bitte nicht, such dir jemand anders. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt mir die Krone bereit, die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage gegeben hat. Mir, verstehst du, ganz persönlich, nicht den anderen. In Korinth, in Ephesus, in Athen oder in Troas oder wo auch immer. Nein, der Herr wird mir als der gerechte Richter hier die Krone geben. Und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben, auf ihn warten. Paulus war ein Bewährter. Er war erprobt, gefestigt, hat seinen Glauben bewiesen. Er ließ sich nicht manipulieren. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir aufhören, uns von Leuten manipulieren lassen, auch von frommen, religiösen Menschen. Geh nicht nach Jerusalem, die werden dich dort verhaften, die schlagen dich tot, die wollen dich lynchen. Und das wollten sie auch. Leute haben sich verschworen, 40 Tage nichts gegessen, nichts und so weiter, die wollten den aufschlitzen. Und Paulus sagt, ich gehe trotzdem, weil ich vom Herrn eine Berufung habe. Auch in Jerusalem muss ich das Evangelium predigen. Gott bestimmt die Spielregeln, den Verlauf deines Lebens und deiner Geschichte. Gott bestimmt es. Paulus sagt, ich habe mich eingeübt in den Willen Gottes. Und wer sich da eingeübt hat, der wird von Gott befördert. Philipper Kapitel 4, Vers 11, da sagt er weiter, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch immer geht. Verstehst du? Ich habe gelernt. Hast du was gelernt in den letzten 10, 20 Jahren deines Christseins? Seitdem du gläubig bist, ich habe es gelernt. Alles. Hoch sein, niedrig sein, breit sein, lang sein. Ja, er war in der Schule Gottes, zu Hause, in Tarsus, in der Wüste Arabiens. Ich habe es gelernt. Und man lernt in der Schule Gottes Dinge, die man nicht in einer Schule lernt. Die man nicht zu Hause beim Papa und Mama lernt. Die man nicht auf der Uni lernt. Dort lernst du in der Schule Gottes Dinge, da wirst du qualifiziert, verstehst? Wirst geadelt, geedelt und was auch immer ist. In Galater 1, Vers 11 lese ich hier, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, schreibt Paulus, ist nicht von menschlicher Art, aus menschlicher Schule, aus der Pharisäerschule oder Christenschule oder wen auch immer ist, auch nicht aus der Bibelschule. Denn ich habe es nicht von Menschen empfangen oder von Menschen gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Aha, aha, so ist es. Aha, hast du schon so ein paar Aha-Erlebnisse? Du plötzlich merkst, aha, dass es seinen Sohn in mir offenbare, aha, damit ich ihn durchs Evangelium, das Evangelium, durch ihn das Evangelium verkündigen kann, den Heiden. Und da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut und auch nicht, bin ich auch nicht hinaufgegangen nach Jerusalem, vor den Aposteln her, auf die habe ich gepfiffen, sagt er, sondern ich zog nach Arabien und ich kehrte wieder nach Damaskus zurück, da wo ich angefangen habe. Und danach, 3 Jahre später, kam ich dann mit Kephas und so weiter zurück und blieb nur 15 Tage dort, keine 3 Jahre. Von den Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, den Bruder des Herrn, den Gemeindeleiter damals dort. Ich hab's gelernt vom Herrn. Hast du vom Herrn gelernt? Bist du beim Herrn in der Schule? Und dann sagt er weiter hier, ich kann niedrig sein und kann hoch sein, ich kann beides, ich kann alles, mir ist alles vertraut, beides, ich kann hungern und ich kann ja satt sein, Überfluss haben und kann Mangel leiden, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Hast du es verstanden? Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr auch meine Bedrängnis euch angenommen habt und mir geholfen habt. Wie begegne ich den Dingen des Alltags? Diesen dicken Brocken, die so auf mich zukommen, ja, an die du gar nicht gedacht hast, die gar nicht geplant sind in deinem Leben, die du gar nicht gerufen hast. Ja, plötzlich sind sie da. Gott will dich befördern, Bruder, Schwester, damit du selbst die Verantwortung über dein Leben übernimmst. Wir singen ein schönes Lied. Ich will streben nach dem Leben, bis dass ich's gewinne. Halleluja. Ich will streben. Willst du nach dem Leben streben? Wer will aufsteigen? Ja, da musst du über deinen Schatten springen. Und jede Beförderung hat seinen Preis. Wer von Gott befördert werden will, der muss zuerst mal den Willen Gottes tun. Der muss Gott gehorchen, Gottes Bedingungen erfüllen. Du hast wohlgetan, mein Knecht oder meine Magd. Der muss mehr leisten als sonst. Der muss treu sein mit seinen Gaben. Ja, auch wenn du nur ein bisschen Klavier klimpern kannst, auch wenn du vielleicht nur in die Hände klatschen kannst, du kannst nicht viel. Ist es egal. Wir müssen keine Künstler sein. Gott macht aus uns Künstler. Halleluja. Gott will das Beste für dich. Er will dich weiterbringen. Er will, dass du aufrückst. Tu Gutes. Das, was du kannst. Geh die zweite Meile. Epheser Kapitel 6, Vers 7. Tut euren Dienst mit gutem Willen. Was ist das? Weiß ich nicht. Denk mal drüber nach. Vielleicht findest du eine Lösung. Tut den Dienst Gottes mit gutem Willen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Denn ihr wisst ja, was ein jeder Gutes tut, wird es auch vom Herrn empfangen, sein Lohn, ob er Sklave ist oder Freie. Tu das mit gutem Willen bei deinem Chef. Arbeite mehr, als du solltest. Das ist meine Predigt. Weißt du, manche Leute beschweren sich bei, ja, mein Boss, mein Chef anerkennt meinen Dienst nicht. Du solltest mehr tun, als du solltest. Und dann wirst du anerkannt werden. Gott will dich höher bringen, dich anders bewerten und aufwerten, dein Leben. Er werde dich auf. Er verfeinert dich. Mach dich tauglicher, mach dich mehr und mehr fit und fähig. Gott will deine Beförderung, so wie beim Abraham. Du sollst ein Vater vieler Nationen sein. Ja, und dann nicht mal ein Kind. Gott befördert uns. Wenn Gott uns befördert, du wirst im Himmel eingetragen, verstehst du? Und wenn du dort ankommst, oh, da kommt der Halleluja, Lob und Dank. Terror über wenig treu. Denk nur an diese Frau Magdalena in der Bibel, da hat sie sich vorgedrängt in der Versammlung, Männerversammlung und salbt Jesu Füße. Und dann heißt es einmal, was sie getan hat, das wird in Ewigkeit überall, wo das Evangelium gepredigt wird, von ihr erzählt. Sie tat das Wenige, es sind viele Sünden vergeben, aber sie tat, was sie konnte. So steht es in der Bibel. Ich habe mal eine Mutter beerdigt hier in Berlin und ich habe kein richtiges Wort gefunden. Ich wusste gar nicht, was ich da sagen sollte. Aber Gott gab mir das Stichwort. Sie tat, was sie konnte. Und das ist ein Mensch. Das ist richtig Mensch sein. Tu, was du kannst. Nicht, was du nicht kannst. Das verlangt Gott nicht von dir. Tu, was du kannst. Sie tat, was sie konnte. Marie Magdalena hier, sie tat, was sie konnte. Und sie wurde von Jesus befördert. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Gott bringt dich auf eine andere Ebene. 5. Mose 28, Vers 13 noch ganz schnell. Und der Herr wird dich, Bruder, Schwester, wer du auch immer bist, wenn du Gott treu bist, wenn du dich vom Herrn qualifizieren lässt und wenn du das tust, was du tun solltest, und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Ja. Und du wirst immer aufwärts steigen, heißt es hier bei mir, und nicht hinuntersinken, weil du gehorsam bist, den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, zu halten und zu tun, und nicht abweichst von all meinen Worten, die ich dir heute gebiete. Du sollst nicht der Schwanz sein von irgendeinem Hanswurst. Entschuldigung. Sondern halt dich an den Herrn, und Gott wird dich adeln und edeln und dein Leben aufbessern und dich in eine bessere Position bringen. Denk an Josef. Und er will dich oben auf seinen Thron setzen, damit du mit Christus regierst. In uns steckt alles eine Sehnsucht, mehr von zu sein, mehr darzustellen. Aber das können wir nicht von uns machen. Das muss der Herr in uns wirken. Er muss das Wollen, das Vollbringen schenken. Gott befördert uns. Gott ist gut zu uns. Halleluja. Dient dem Herrn mit Freude. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Und er gibt so viele innere Befriedigungen und Freude, wenn du dem Herrn dienst. Nicht den Menschen. Ob dir jemand zuhört oder nicht zuhört. Mir ist es Schnuppe, ob mir jemand zuhört oder nicht zuhört, mich lieb hat oder nicht lieb hat. Oder, ja, was weiß ich. Ich kümmere mich nicht mehr darum. Ich habe das alles vergessen, alles hinter mir gelassen. Ich diene dem Herrn. Gott hat zu mir mal vor Jahren gesagt, predige zur Zeit und zur Unzeit. Ich habe damals nicht verstanden, was es ist. Da fahre ich im Auto, sitze ich im Auto. Ja, ich habe gesagt, bringt die Predigt überhaupt was? Bringt der Gottesdienst überhaupt was? Ich soll zur Zeit und zur Unzeit predigen. Gott dienen zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Irgendwo zahlt sich das aus. Und im Nachhinein, ich bin so begeistert, da, wo ich fast entmutigt war, fast gedacht habe, ach, das ist alles für die Katz. Da sind jetzt zwei Gemeinden in der Ortschaft, die aus der einen Gemeinde, die gar nichts Gescheites war, entstanden ist. Entschuldigung, in Eppingen. Ja. Und ich dachte, das ist alles umsonst. Dient dem Herrn zur Zeit und zur Unzeit. Und da sind Leute auf die Bibelschule gegangen nachher aus dieser Arbeit. Aber zuerst sah es so aus, so deprimierend, so entmutigend. Lass dich nicht entmutigen, der Teufel möchte dich entmutigen. Und immer wenn ich entmutigt war, hat Gott mich ermutigt. Dient dem Herrn zur Zeit und zur Unzeit. Lieber Gott, ich danke dir auch für diesen heutigen Morgen. Jesus, du warst treu, du hast deinem Vater gedient, du hast deinen Willen erfüllt, du hast deinen Lauf vollendet, Herr Jesus. Und gib auch uns den Geist des Mutes, der Kraft, des Trostes, dass wir unseren Lauf vollenden, dass wir ja dir treu bleiben, dass wir Gaben gewinnen zu dem, was du uns gegeben hast, noch weitere Pfunde, noch weitere Talente. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir auch heute wieder die zweite Meile gehen dürfen, einfach ja das tun dürfen, was überflüssig ist, was unnötig ist. Herr, du hast immer die Treuen befördert und den Treuen gesegnet, die treuen Hirten wie David. Und du hast Menschen, die treu waren, zu Helden gemacht, auch wenn sie nicht viel konnten und wenn sie nicht viel vollbracht haben. Aber weil sie treu waren, hast du sie geadelt und geehrt. Ja, du hast aus den einfachen Fischern Menschenfischer gemacht. Ja, du hast aus unscheinbaren Leuten, aus uns bedeuten Persönlichkeiten, besondere Persönlichkeiten gemacht. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja, Vater, und wir nehmen hier die Dinge so, wie sie sind. Wir müssen die Arbeit tun, und ich möchte, wie immer, der Lena damals dort in der Bibel, sie tat, was sie konnte. Lieber Heiland, hilf, dass meine Geschwister das tun, was sie können, und das andere lassen, was sie nicht können. Ich segne sie in Jesu Namen. Amen.